Hier bist du mit 12 schon psychisch krank. Du hast verloren, wenn du hier keine Reflexe hast.
Frankfurt, Main, wir sehen rot. 069, ihr seid tot.
Boom. Nehme ich jede Folge gerne auf, dieses Boom. Rafa, wir sind wieder da. Folge 4.
Welcome back, brother.
Geht's dir noch gut?
Immer. Immer.
Wenn ich mich richtig erinnere, bei Previously on Banditen müssen schlafen, waren wir an dem Zeitpunkt angekommen, wo du aus der Schule raus bist, diverse Ausbildungsversuche gestartet hast, Zivildienst gemacht hast.
Mhm.
Und ich bin mit der Frage so ein bisschen zurückgeblieben, hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du mal, das werde ich auch oft gefragt, tatsächlich.
Hast du mal richtig gearbeitet? Aber hast du mal was Richtiges gemacht?
Dank meiner geliebten Mama und ihrer Freundin wurde ich in einen Bürojob, Sachbearbeiterjob vermittelt. Und dann habe ich ein gutes Jahr, wenn es hochkommt, anderthalb Jahre, als Sachbearbeiter im Vordertaunus gearbeitet.
Du warst mal Sachbearbeiter im Vordertaunus?
Ja, ich habe ganz viele Papiere durchgelesen und überprüft, musst du wissen.
Was hast du da genau geprüft?
Anträge. Ich habe keine Ahnung.
Da bin ich gespannt, ob der ein oder andere Antrag zu Unrecht abgelehnt wurde, weil du nicht wusstest.
Nee, ich habe das schon richtig gemacht, größtenteils. Und dann war ich hier mit richtigen Büro, was ist jetzt abwerten, aber ich nenne es mal so Bürotanten aus dem Vordertaunus unterwegs. Super cool.
Da hätte ich gerne Mäuschen gespielt tatsächlich. Aber auch hier.
Ja, die haben mich geliebt. Ja, doch, wir haben eine richtig gute Zeit gehabt.
Auch hier eine Parallele zwischen uns, weil ich bin auch nach dieser Struggle-Phase, die ich hatte, wo ich nicht wusste, wo es hingeht, hier Studium, da, mal nach Berlin gegangen, zurück, dies, das, nix in der Tasche, tatsächlich auch in so einen Bürojob reingeslidet. So ein Büroalltag ist schon speziell.
Ganz schlimm.
Haben die auch so lustige Tassen gehabt, wie wir sind hier bei der Arbeit, nicht auf der Flucht und so?
Weißt du, was mich genervt hat? Und es nervt mich bis heute,
ja,
dass wenn du einen Raum verlässt, erstmal die Augen, wenn du mit einer Frage in den Raum kommst, die wird dir dann beantwortet, dann gehst du raus und dann verdrehen sich erstmal die Augen von den Leuten. Kennst du das, dieses Verhalten?
Ja, klar.
Und ich hasse es wie die Pest. Und das ist halt jeden Tag so gewesen.
Aber es ist ja ein krasses, extremes, anderes Beispiel jetzt, dich mir in einem Büro vorzustellen. Du bist da ein Jahr drin gewesen, parallel trotzdem noch diesen Lifestyle gehabt, den wir jetzt über 3 Folgen gehört haben? Oder hatte ich dieser Bürojob, hat er dich ein bisschen geerdet? Warst du auch in der Zeit dann quasi...
Nee, ich bin da schon.
Hast du eine Bürotante aus dem Vordertaunus?
Ich war eine Bürotante aus dem Vordertaunus, aber auch hin und da, hier und da mal mit einem blauen Auge. Aber ich konnte das gut verkaufen, weil ich auch damals schon Kampfsport gemacht habe.
Okay.
Deswegen war das jetzt nicht so ein Thema. Und es hat mir Spaß gemacht. Weißt du auch warum? Weil der Chef super cool war. Der Chef war super cool und den habe ich echt gemocht und natürlich zu dem Zeitpunkt meine Chefin, eine der besten Freundinnen meiner Mutter, die war ja auch da. Und so, das war schon ein cooles Setup in dem Büro. Wir haben uns alle gut verstanden, auf jeden Fall.
Und warum ist das zu Ende gegangen? Warum bist du da nicht hängen geblieben?
Ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte einfach nicht mehr und ich habe dann auch gebeten, bitte kündigt mich, dass ich hier ein bisschen nochmal vom Amt her... Habe ich alles gut taktiert und dann bin ich raus aus der Nummer. Also es ging gar nicht. Und dann habe ich meine ersten, da kommen wir natürlich jetzt dann auch nochmal irgendwann auf das Thema, aber da habe ich meine ersten Trainerversuche gestartet, weil ich über das Arbeitsamt so eine Übungsleiter C-Lizenz gemacht habe. Also es war so mein erster Schritt, so ey, was willst du machen? Du hast Bock auf Sport, mach doch erstmal die C-Lizenz. Du weißt ja eh nicht, was du tun willst. Und das war so mein erster Schritt, so... Mein erster kleiner Sneak Peek in die Trainer- und Coaching-Welt. Aber das hat ein halbes Jahr gedauert oder sowas. Oder ein Dreivierteljahr.
Ich stelle mir die Situation extrem für dich auch vor. Wir haben dich ja kennengelernt, dass du zwischen den extremen Polen lebst, dass du eine unglaubliche Energie in dir hast, die manchmal destruktiv, manchmal produktiv irgendwie auf jeden Fall sich Bahn brechen muss.
Ja.
Und dann sitzt du da im Büro. Bist du, als du nach Hause gekommen bist, dann ausgerastet? Also irgendwo muss die Energie ja hingegangen sein.
Es war ja schon die Zeit, an der ich gefeiert habe. Also okay, in dem Büro, ich war schon 18, 19 und zu der Zeit habe ich schon natürlich, du kennst es selbst, habe ich gefeiert. Also
okay, das heißt, deinen Ausgleich hast du quasi ab 22 Uhr gefunden. Du hast es letzte Folge angeteasert.
Ja.
Wir haben uns jetzt viel in Bereichen tagsüber, helllichen Tage bewegt. Und so langsam... driften wir mal Richtung Abend, Richtung Dunkelheit.
Nach 22 Uhr.
Auf vielen Ebenen weiter.
Ja.
Du hast schon gesagt, du hast jetzt quasi diesen Bürojob gemacht, dann auch dich arbeitslos gemeldet. Das heißt, du warst finanziell einigermaßen safe. Was hast du abends so für Dinge getan? Und wann war dein erstes Mal, wo du getrunken hast?
Getrunken habe ich, glaube ich, das erste Mal so wie in Anführungsstrichen jeder 16, 17 oder sowas.
War das ein Getränk? Was war dein Drink?
Mein Drink?
Also was war
der das Tor zur Hölle aufgemacht hat,
ja,
für alle?
Ja.
Purer Jack Daniels. Ah. Dann haben alle ein Problem bekommen. Alle. Inklusive mir selbst.
Ich glaube es tatsächlich auch. Okay. Ja. Das heißt, du bist mit Alkohol in Kontakt gekommen mit 16, 17 in einer Phase.
So normal aber. Ja. Das war noch so Bier, dieses Becks-Bier und irgendwelche Gemischgetränke und so. Was man halt so trinkt, ich weiß nicht.
Ja,
aber du weißt ja, was ich meine. So.
Ich weiß leider zu genau, was du meinst.
Ja, und dann irgendwann.
Im Alter so ein bisschen macht. Okay, das genau. Heißt, wie hast du das wahrgenommen? Hat dir das geholfen, dich zu beruhigen? Oder hat das quasi Dinge verstärkt?
Es hat alles verstärkt. Nee, es hat eine Sache verstärkt, meine Wut. Meine ungezügelte Wut, meine Gewaltausbrüche waren ungezügelt. Ungezügelt. Denn ich sage wortwörtlich, das ist Tor zur Hölle gewesen.
Nimm mich mal einen Beispielabend mit. Das also heißt, Rafa hat sich getroffen mit wem? Mit
Freunden? Mit ein paar Jungs, Kumpels. Jungs.
Man geht dann zum HL-Markt früher noch.
Und
irgendwas zu trinken.
Die Kultur mit Vorsaufen und dann im Club irgendwie rumfallen, das habe ich nie so gehabt. Klar hat man mal irgendwann zwei, dreimal am Kiosk was sich reingezogen und dann ist man reingegangen. Aber wir waren immer so, dass wir im Club die Flaschen dann aufgemacht haben und dann ist es einfach steil gegangen. Also wir haben dann...
Okay, das heißt, du bist direkt im Club?
Direkt im Club,
ja. Welchen Club bist du sogar?
Also chronologisch auch mein erstes Mal,
ja.
Disco war tatsächlich mit, ich glaube 14. Da hatte ich einen Anzug an. Was? Weil ich gedacht habe, okay, so komme ich rein und dann bin ich ins Kapitol gegangen.
Ah, Offenbach.
Alter, und ja, die Tür da, früher waren nur Jugos, nur kaputtende Leute. Und das, weißt du, welches Jahr das war? In diesem Mambo Number 5 von Lou Bega. Mhm. Das war das Jahr, wo ich das erste Mal feiern war. Es war Jahre vorher. Mhm. Und auch eine kleine Side-Story. Irgendwann kommt ein Türsteher zu mir und fragt mich nach Koks. Ich so... Ich habe mir gedacht, ich bin Motherfucker, ich bin 14 Jahre alt. Aber ich sah anscheinend so aus, als würde ich Koks verticken, keine Ahnung. Ich so, nee, bin ich raus. Und und wie wir gefeiert haben, oder was mein Club war, erstmals Opium. Warst du da?
Ja, kenn ich
noch. Opium. Neben den Cookies, Opium. Da haben wir richtig Gas gegeben. Dann hat das Opium zugemacht, dann sind wir ins Monster gegangen.
Auch.
Warst du auch da?
Ja, nicht viel weiter weg, ja.
Genau, wir waren im Monster. Dann hat das Monster zugemacht und dann ging es richtig los, nämlich im Unity.
Ach, Unity.
Unity war das Mecker zu der Zeit.
Liebe Grüße an Mengi.
100%, Gruß. Geiler Club gewesen. Und Leute aus ganz Europa sind ja da hingekommen.
Ja, das war ziemlich bekannt.
Ein geiles Setup. Und da haben wir richtig Gas gegeben. Aber nicht nur Akro, sondern wir haben wirklich gefeiert.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast gesagt, der Alkohol hat deine Wut verstärkt, aber hat ja auch mit Sicherheit die Möglichkeit gegeben, einfach mal ein bisschen abzutauchen.
Ja, es ist halt ein ganz schmaler Grat gewesen. Ganz schmaler Grat. Ich kann sagen, mit vollster Überzeugung, dass ich nie feiern gegangen bin, um mich irgendwie zu hauen. Du kennst ja diese Stories, wenn dann irgendwer an die Tür kommt und nur dahin geht, um sich mit der Tür zu kloppen. So war ich nie. Ich wollte wirklich immer Party machen und gute Laune haben. Wenn dann Alkohol im System war, ist es immer nach hinten losgegangen. Immer.
Das heißt, der Idealzustand, den du dir vorstellst, war, ey, ich bin gut drauf, ich will meine Freunde treffen und will eigentlich feiern.
Ja.
Aber dann hast du gleichzeitig gesagt, aber es ist immer schief gegangen.
Es ist immer schief gegangen, weil wenn ich zu viel getrunken habe, bin ich hochgradig aggressiv geworden und habe alles dumm und dämlich geschlagen, was mir in die Quere gekommen ist. Ich habe sogar mal, da bin ich nicht wirklich nicht stolz drauf, gehört aber dazu, ich habe nicht oft irgendwie Waffen dabei gehabt. Habe ich nicht oft gehabt. Aber an dem Abend hatte ich ein Messer dabei und habe ich einfach im Club gestanden, habe mein T-Shirt aufgerissen und habe irgendwie keinen Feind gefunden, kein Feindbild gefunden. Und hab angefangen, hier mir das Messer in den Arm zu rammen und sagen, okay, jetzt geht's los. Also so, gestört, wirklich psychisch gestört. Und so ging dann meine Abende. Also fast jedes Wochenende hieß es wieder, hast du schon gehört, was der Raphael angestellt hat? Weil ich nur so einen Scheiß abgezogen habe. Nur.
Ja, ich muss sagen, das ist wieder so ein Moment, wo ich denke, ah, okay, das sind jetzt diese Wendung.
Ja, aber...
Das heißt, du hast oberkörperfrei in einem Club gestanden und hast
wollte einfach,
Messer,
und wollte
dir
einfach,
Messer in den, selber in den Arm gerammt.
Ja, und wollte einfach nur Gas geben. Ich wollte irgendwas haben, was ich kaputt machen kann.
Ich habe das Gefühl, diese Bedürfnisse nach Extremitäten,
ja,
musstest du für dich selber auch immer steigern scheinbar. Ne?
Immer weiter, immer.
Das ist ja jetzt schon eine extreme Ausprägung, weil... Wir haben ja schon viele Parallelen bei uns festgestellt und es war ja auch so ein bisschen die Zeit, wo wir angefangen haben, uns dann auch persönlich kennenzulernen, nachdem ich schon was von dir gehört hatte, bei ja. Freunden und so weiter. Und ich meine, ich habe auch eine wilde Zeit, die wahrscheinlich auch noch gar nicht vorbei ist. Aber das ist ja jetzt nochmal ein Next Level. Also diese, was ist in deinem Körper passiert, dass du das Gefühl hattest, okay, in Kombination mit Alkohol plus dieser Grundwut, die du ja von Tag 1 an irgendwie beschrieben hast, diese Anspannung, dieses, ich muss irgendwas Krasses machen oder
spüren, genau.
Das ist ja schon ein bisschen viel. Bist du nie an den Punkt gekommen, wo du dachtest am nächsten Morgen, ja gut, ganz normaler Game-Modus, ich muss mir halt selber ein Messer in den Arm rammen. Also was hast du da gerade gedacht?
Nochmal, ich habe dabei nicht gedacht. Ich habe nur gefühlt. Ich kann das logisch jetzt so nicht erklären.
Nee,
Gedankengänge oder wann hat was angefangen, was war die Initialzündung. Ich habe einfach gesoffen, dann ist die Tür aufgegangen, dann ist genau das Bösartige in mir hochgekommen, die Wut und die Bösartigkeit wirklich.
Ja.
Und dann habe ich dem freien Lauf gelassen. Auch wieder überhaupt nicht kanalisiert, sondern ich habe einfach wieder auf den roten Knopf gedrückt und dann musste dann halt jeder sehen, wo er bleibt.
Das hat Alkohol hat das halt so ein bisschen verstärkt, aber du hast
nicht nur ein bisschen, Alkohol hat das 100% aktiviert.
Okay, aber hattest du auch geile Abende?
Ja, viele.
Ja, also es ist nicht immer
so passiert. Nein. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe nur solche Stories. Also mit die
Nachleben-Stories. Ich lehne mich jetzt hier zurück.
Okay, also mit die.
Was ist die coolste Story, wo am Ende kein Arm von dir geblutet hat?
Die war auch nicht cool, die Story, aber die war spektakulär.
Okay, ich bin gespannt.
Also,
Stage is yours.
Soll ich mal von Anfang anfangen? Bockenheim Sportuniversität. Kennst du?
Sportuniversität kennst
du. Sportuni. So, mein damaliger Freund, mit dem bin ich auch aufgewachsen, hat studiert und da war irgendwie so eine Uniparty. Der war da, hat uns Bescheid gegeben, also mir und noch einem anderen Kollegen, seine Mutter war auch da. Und dann haben wir da angefangen, also bei dieser Uniparty, die Mom hat ihn irgendwie da begleitet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen zu saufen. Ja,
auf der Uniparty?
Auf der Uni, davor glaube ich auch schon ein bisschen, aber auf der Uniparty ging es los. Ich hatte einen Kollegen von mir dabei, aus der Nordi, und wir haben so einen roten Opel Corsa, glaube ich, gefahren. So ein altes Scheißding. Dann sind wir auf dieser Party. Ich fange an zu tanken und habe da schon angefangen zu randalieren. Also wirklich schwer zu randalieren. Mein Kollege hat mich dann einfach nur noch hochgenommen. Ich war wieder oberkörperfrei und wollte irgendwie die Schnauze einhauen. Warum auch immer. So, das war aber erst der Anfang. Es wird noch viel, viel besser. Dann, da lachen die. So, pass auf. Wir waren fertig und dann, ich glaube, wir sind sogar rausgeflogen, natürlich. Dann habe ich mich in dieses Auto gesetzt, auf 2,5 Promille oder was auch immer. Es hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Und bin bei leichtem Regen über den Parkplatz gedonnert und habe die ganze Zeit mit der Handbremse diesen Drift versucht. Also komplett irre. Dann sind wir von Bockenheim, Ginnheim in die Nordi gefahren, Rosa Luxemburg. Und dann hat es geregnet und dann habe ich das Auto in der Kurve erstmal an die Leitplanke gesetzt. Da hatte mein Kollege schon zu viel. Du Wichser! Natürlich, ich meine, ich habe sein Auto kaputt gemacht. Und es war mir so, dann habe ich ihm gesagt, halt die Schnauze. Und dann haben wir uns irgendwo hingestellt in der Nordi, ich weiß noch genau wo. Ich habe die Tür aufgemacht und wir haben uns voll gestritten, weil ich das Auto halt platt gefahren habe. Ich so, verpiss dich jetzt raus aus dem scheiß Auto hier. Es war sein Auto. Der ist rausgegangen. Ich hau den Rückwärtsgang rein und fahr voll gegen die Laterne die Autotür ab. Autotür war einfach ab. So, und dann ging's los.
Dann ging's erst los?
Dann ging's los.
Okay.
Dann habe ich mich dazu entschlossen, es war in der Nordi, habe ich mich dazu entschlossen, wieder in die Stadt zu fahren. Aber dazwischen habe ich noch einen Linienbus angehalten, habe mich einfach auf die Straße gestellt mit dem Auto und habe den Busfahrer aus der Kanzel gezogen, wollte ihm eine reinhauen. So, habe die Straße gesperrt. Die Mutter von einem alten Freund von mir, die hat das gesehen, hat ihm dann gesagt so, ey, ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber du rufst den besser mal an.
Der Rafa hält gerade einen Busfahrer auf.
Ja, einen Linienbus.
Es geht jetzt ziemlich schnell,
also ja.
Steigert sich auch. Das heißt, wir haben angefangen bei der Uniparty in Bockenheim.
Genau.
Du wurdest irgendwie eingeladen und hast gesagt, ey, komm vorbei. Kennt man ja so ein bisschen hier, zack, bis da, ein bisschen Sauferei. Dann hast du da irgendwie wieder deinen Ausraster gekriegt, ja, mäßig. Genau. Dann seid ihr im Auto rumgefahren, dann hast du das Auto, die Autotür abgefahren. Und dann hast du gedacht, ich halte jetzt den Busfahrer an.
Nee, ich bin einfach stehen geblieben.
Stehen geblieben, dann musste der Bus auch anhalten.
Ja, klar.
Und dann bist du zum Busfahrer und hast gesagt, ey.
Ich so, okay, du kriegst sie jetzt. Halt die Schnauze. Also irgendwas habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann wurde das aber relativ schnell publik über die Mutter von meinem Kumpel, der wiederum, glaube ich, auch wieder jemanden angerufen hat, um über mich zu berichten. Und ich war dann aber auf dem Weg schon in die Innenstadt.
Oje.
Okay, Innenstadt angekommen.
Flurfunk geht rum, der Rafa ist auf dem Weg in die Innenstadt.
Ohne Autotür. Ohne Autotür.
Autotür fehlt auch.
Ja, so, und dann fahre ich in die Innenstadt, über die Rosa Luxemburg, fahre ich in die Innenstadt, fahre die Friedberger runter. Weißt du, wenn du von der Nordi, dann so, fahre die Friedberger runter und dann sehe ich, wenn du, du kennst doch die Kreuzung bei dem Gericht.
Und Konsti, ja, genau.
So, eine Kreuzung davor geht's doch rechts in den Cityring rein. So, und da fahre ich ab und sehe 4, 5 Leute auf der Straße. Ich habe runtergeschaltet und voll drauf. Ich wollte die überfahren. So, und das hat sich rausgestellt, dass das so auch Jungs waren aus einem anderen Stadtteil. Ich habe den einen gerade noch im Augenwinkel gesehen, weil ich die nicht erwischt habe. Bin stehen geblieben, ausgestiegen aus dem Auto ohne Tür und habe mich entschuldigt. Tut mir leid und bin weiter. Die haben mich auch erkannt. Die haben mich erkannt. So, und dann bin ich an der alten Oper stehen geblieben. Da hat der andere Kollege, der auch aus der Nordi kommt, auf mich gewartet. Ich weiß auch nicht, wie sich das zusammengestellt hat, diese ganze Situation, dass er da war. Er hat mich, glaube ich, auch angerufen.
Hier, du hast mein Auto noch.
Nee. Nochmal ein anderer Kollege. Ein anderer, okay. So, und dann bin ich an der alten Oper, bei diesem Taxistand fahre ich da vorbei, ja, Richtung Mainzer Landstraße.
Ganz kurze Frage, was hattest du vor, weiß man das? Oder das war das einfach nur nicht. So ein Amoklauf?
Amoklauf.
Okay.
Weiß ich doch nicht, was ich vorhatte.
Nee,
ich
aber es war jetzt nicht so, dass du wusstest, ich will in die Innenstadt zu Club XY.
Doch, ich glaube, das war irgendwie ein Donnerstag oder ein Freitag und Samstag, ich wollte dann ins Unity. So, und dann bin ich an der alten Oper, der steht am Auto und sagt, bist du komplett bescheuert? Ich so, ey, entweder du steigst jetzt ein oder ich fahre weiter. Und der Idiot steigt auch noch ein.
Und dann?
Ich weiß, was ich dem gesagt habe. Ey, halt das Licht zu, damit man mich nicht sieht. Weil wenn die Tür auf ist, ist doch das Licht an.
Ja, ja, ja.
Anstatt es auszuschalten, habe ich den befohlen, ey, halt das Ding jetzt zu. Wir sind ins, und jetzt wird es auch nochmal ganz, es wird immer, immer, immer krasser. Und dann bin ich, du weißt, das Unity hat einen Eckeingang gehabt.
Quasi am Anfang zur Hanauer Landstraße.
Genau diese Eckeingang. Und da waren noch so kleine Treppen.
Genau.
Und davor, das Unity, als es gut besucht war, davor haben gut und gerne mal 40, 50 Leute gewartet.
Ja, lang, ja.
Was habe ich gemacht? Ich habe das Auto genau vor die Tür gesetzt. Hab gehupt, die Leute sind vorbei und habe das Auto vor den Türsteher, vor die Tür gesetzt, vor die Treppen und bin reinmarschiert.
Haben die dich auch gelassen?
Natürlich haben die mich gelassen. So. Drin angekommen, habe ich ein Mädel getroffen, beziehungsweise wiedergefunden, wie auch immer man das nennen mag, mit der ich zur Vergangenheit mal was hatte. Ich bin hingegangen, hab auf die gezeigt, hab gesagt, komm. Die so, ist direkt mitgekommen. Ich bin raus aus dem Club. Ah, ich habe ganz Wichtiges was vergessen. Warte mal, ich bin davor noch mal raus, hab das Auto umgeparkt, weil die mir gesagt haben, ey, du kannst nicht da stehen bleiben. Dann bin ich rechts rein, weil vorne Polizeikontrolle noch war. Und vor denen bin ich rechts rein, hab einen Parkplatz gefunden, der zu klein war, und dann habe ich mir erstmal Platz gemacht. Rein ins Auto, bumm, nach vorne geschoben, das andere nach hinten, dann habe ich geparkt. Bin in den Club rein, hab das Mädel getroffen, und genau in der Geschwindigkeit. Ich bin in den Club rein, hab das Mädel getroffen, hab sie mitgenommen, ja. Wir sind zusammen zu ihr gefahren, nach Bornheim, alles ohne, Autotür. Dann haben wir da bis 8 gearbeitet, bis 8 Uhr morgens.
Und gearbeitet?
Gearbeitet.
Die Arbeitskollegen.
Genau. Und dann bin ich danach an der Mikwil-Allee, am ersten Polizeirevier, seelenruhig vorbeigefahren, ohne Autotür, morgens um 8, wieder zurück in die Nordweststadt. Hab das Auto gepackt, hab bei meinem Kumpel geklingelt, der komplett ausgerastet ist, der nur, du bringst mir jetzt die Autotür wieder. Und ich wusste nicht mehr, wo die liegt, weil ich ja besoffen war. Dann wusste ich aber wieder, wo die ist. Der hat mir nur einen Einkaufswagen hingestellt, du bringst mir jetzt die Tür. Und dann habe ich die Tür gesucht, bin mit dieser Scheißtür durch einen halben Stadtteil gelaufen. Wir haben die Tür zu ihm in den Keller reingestellt. Ich bin wieder nach Hause gefahren mit den Worten per WhatsApp: Es tut mir leid, der Teufel hatte mich wieder gehabt. Der so: Du Penner, du zahlst mir alles. Ich habe gar nichts gezahlt, das Auto war eine Schrottlaube. Und das ist einer dieser Wochenenden, wie du sie dir vorstellen kannst, wenn du mit mir verbringst und ich saufe. Und deswegen trinke ich seit 20 Jahren keinen Tropfen Alkohol. Es gibt schon einen guten Grund.
Wer das jetzt hier hört, denkt das bitte mit, wenn ihr euch das nächste Mal über mich beschwert, was ich am Wochenende so mache.
Ja, du quatschst die Leute vielleicht voll. Mehr nicht.
Oder ich komme spät nach Hause oder früh oder... Leute, Entschuldigung. Ha? Ja. Also da bin ich ja tatsächlich ein Waisenknabe, was Feierei betrifft. Auch, und das muss ich offen zugeben, Rafa, als du mir das so erzählt hast, war mein Hauptgefühl nicht Empörung oder oh Gott, was passiert jetzt, sondern boah, da wäre ich gerne dabei gewesen. Also ich wäre, hättest du mich gefragt, Basti, fahren wir ins Unity?
Sofort.
Scheiß auf die Tür. So, scheiß drauf. Ich halte das Licht zu, ab ins Unity. Lass uns eine gute Zeit haben.
Himmelfahrtskommando.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fühle das. Ich fühle auch diese Extreme. Und ich meine, das kann ja jeder für sich selber definieren, was sind Extreme. Mhm. Aber dieses, ich habe einen Podcast gehört, da hieß es Rest in Excess. Da geht es hier um Feierei, Max Boon und deine Geschichte, der auch gesagt hat, dass er sich im Exzess entspannen konnte.
Ja.
Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ja, das fühle ich.
Bro, ich mach Wellnessurlaub in New York. Ich komme da runter.
Ja, ja, also ich glaube, dass das bei dir ähnlich ist. Also ich glaube, dass diese Exzesse, und da hat ja jeder sein eigenes Level oder jeder seinen eigenen Ton, aber dass das für dich auch Entspannung ist.
Ja, 100%.
Dass du die Lautstärke brauchst.
100%.
Und das kann ich komplett nachempfinden.
Ja, also nochmal, so Dinger sind nur passiert und auch im Club. Ja, ich hatte immer eine gute Zeit.
Bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, und dann, wenn es geknallt hat, dann waren es auch immer, ich habe immer gegen Überzahl gekämpft. Ich habe immer gegen mehrere gekämpft. Mhm. Also im Nachtleben. Es war nie so ein faires Ding, was man so kennt oder wie man es sich wünscht, sondern es ging sofort los und dann wurde geballert.
Du hast ja jetzt schon von selber Situationen angesprochen, die dann auch in andere Richtung gehen als, aha, das ist eine lustige Hangover-Story. Ja. Was waren so die riskantesten Situationen, die dir in dem Nachtleben begegnet sind, wo es auch für dich, ich meine, ja, ich glaube, ich kann es fühlen und am Ende wäre ich gerne dabei gewesen. Gleichzeitig ist es ja auch gefährlich. Du kannst super ja mit dem Auto auch jemanden umfahren.
Ich wollte das ja.
Und das kann auch passieren.
Nochmal, das hört sich jetzt hier alle sehr glorifizierend an. Das ist nicht witzig.
Nee, deswegen will ich dir einordnen.
Das muss man sagen.
Das will ich dir einordnen. Du hast ja richtig Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Du hättest auch Leute wirklich komplett in die Scheiße reiten können, wenn du Leute überfahren willst.
100%.
Deswegen also, zwei Fragen.
Ja.
Welche riskanten Situationen sind dir noch so begegnet, wo du sagst, alle im Nachhinein habe ich echt Suff gehabt und hatten die situative Auslöser oder war das Dauerzustand? Verstehst du, was ich meine? Weil manchmal, das ist bei mir zum Beispiel so, wenn es mir nicht gut geht oder es ist irgendwas passiert oder ich weiß es, selbst wenn ich es nicht weiß, aber ich bin in keinem guten Zustand und gehe dann feiern.
Wird's dumm.
Das wissen alle hier im Studio auch.
Wird's dumm.
Dann passieren bei mir auch dumme Sachen.
Ja, ja.
Und dann bin ich eh schlecht drauf und dann mache ich ganz merkwürdige Sachen auch.
Also,
und das ist dann aber ein Anlass. Oder waren es bei dir Grundzustände? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ist mein Grundzustand.
Das heißt, im Endeffekt, an dem Tag, als diese Autotür offen war, ist nichts passiert, dass du irgendwie was erfahren hast, was dich hat. Irgendwie gibt es ja auch Ablehnung, ja. Streit mit irgendeinem Partner, bla bla bla, und jetzt gehe ich los und go, sondern das heißt, das, was du da beschrieben hast, war dein normaler Modus.
Kam so.
Über was für einen Zeitraum? Wie lange ging das?
Es ging schon. Ich meine, ich habe vor 20 Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken. Da war ich 22.
Das heißt, du hast mit 22 aufgehört oder hast mit 14 angefangen? Das heißt,
okay, 14. Also
14, aber war das so regelmäßig?
Also regelmäßig habe ich wirklich Alkohol getrunken, zum Feiern natürlich. Wirklich so zum 17, Feiern. So 17, genau, so 17, 18, 19, 20, 21, 22, genau.
Das heißt, du bist im übertragenen Sinne 5 Jahre mit offener Autotür durchs Leben gefahren?
Genau.
Was waren noch riskante Situationen? Weil das ist echt gefährlich gewesen.
100%.
Also, da hast du auch Glück gehabt, tatsächlich. Wo hast du noch Glück gehabt?
Riskante Situation, will ich mal verallgemeinern, ist immer, wenn ich eine Waffe dabei hatte.
Warum hattest du die überhaupt dabei? Also,
ja, das frage ich mich bis heute. Weil ich so auch nie jemand war, der eigentlich auch im späteren Leben, wo wir ja noch drauf eingehen werden, Waffen benutzt hat.
Ja, aber hast du...
Das war vielleicht so ein Ding, was man halt cool damals hatte. Ja, so ein Messer halt, so ein... weißt du, das ist eine Grund, das ist ein riskantes Grundsetup, eine Waffe dabei zu haben. Weil du wirst sie benutzen. Oder man wird sie an dir benutzen.
Finde ich eine gute Erklärung, kurzer Exkurs zu sagen, alle Leute, die sich mal lustig machen wegen Waffenverbotszonen, das ist unter anderem ein Grund, dass man quasi die Waffe schon gar nicht mehr dabei hat. Nicht, weil man es vielleicht vorhatte, sondern weil...
Du wirst sie benutzen.
Weil man, dass man sie auch gar nicht dabei hat.
Also bei mir ist es zum Beispiel so auch, aber da gehen wir auch nochmal später, denke ich drauf ein, ich hatte auch schon Situationen, wo ich in Waffen reingelaufen bin. Du hast halt, wenn du Pech hast und bewaffnet bist, jemand, der gar kein Problem damit hat, die das Ding abnimmt und dir dann den Arsch rammt. Weißt du, so, das ist dann auch nämlich nochmal so ein Ding. Wenn du dich nicht mal traust, eine Waffe zu benutzen, dann lass erst recht eine zu Hause. Weißt du?
Aber diese Waffe...
Also ich rede jetzt von Messern, ich rede jetzt noch nicht von Schießeisen. Nee,
ja, aber trotzdem,
kam noch.
So ein Messer da abends dabei zu haben...
Ist dumm. Das ist Schwachsinn.
Ja, sag mal, ja, klar, aber es ist... Was für ein Modus beschreibt das? Also was für ein Modus ist das bei dir gewesen, zu sagen, ey... Eventuell brauche ich es, weil ich durch den Style, den ich hatte, auch genug Feinde hatte? Oder war das eher so, ich will, dass die Leute noch mehr Angst vor mir haben?
Guck mal, ich hatte nie Feinde, eigentlich. Ja, ich bin hier, ja, aber
irgendjemand muss sich ja mit dir geprügelt.
Ja, ich bin aber hier in Frankfurt wirklich, 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 nochmal, kann ich nur wiederholen, hier in Frankfurt mit den Leuten, mit den Jungs aus den Stadtteilen und ich kenne wirklich sehr, sehr viele, immer geil gewesen. Wirklich, kann kein einziges schlechtes Wort sagen oder irgendwas, wo ich jetzt hier abrotzen würde, sondern dieses mit der Waffe zum Beispiel, kannst dir vorstellen wie so ein Starter-Kit, weißt du, auf Social Media, wenn es dann heißt, so, und dann hast du deine Bauchtasche, da hast du ein Messer einstecken, ja, okay. Weißt du, ich meine, also
das, heißt, das hat zu deinem Lifestyle gehört.
Genau, ganz genau. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der da rumrennt und sagt, ah, wir leben hier im Krieg und ich muss mich schützen. Weißt du, diese schwachsinnigen Aussagen, die diese Idioten treffen.
Nee, aber ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es offen und ehrlich. Weil am Ende ist es ja bei den meisten so, zu sagen, hey, ich habe hier ein Messer, das ist irgendwie cool.
Aber wenn du an einem falschen Gerät und ein Messer hast, dann geht es auch für dich nach hinten los.
Ja.
Und da gibt es auch viele, viele, viele Storys. Viele, viele Storys von Jungs. Ich brauche nur zwei Stadtteile erwähnen. Zwei Stadtteile und die ganze Stadt weiß, wen ich meine. Die ganze Stadt weiß, wen ich meine. Von Jungs, die in Pistolen gelaufen sind, in Messer gelaufen sind, trotzdem ihr Ding durchgezogen haben, es überlebt haben. Und das ist wirklich so, wenn du dir in keinster Weise Gedanken machst, was danach kommt und dennoch mit jeglicher Konsequenz klarkommst und dann funktionierst einfach nur in solchen Ausnahmezuständen. Ja? Das ist für alle gefährlich. Weil wenn du nur ein Opfer bist, bist du ein Opfer.
Was waren weitere riskante Situationen?
Von mir?
Ja, also was ist was, wo du im Nachhinein dran denkst und überlegst, boah, Alter, da habe ich richtig Suff gehabt.
Ja, das waren halt Schlägereien, wo wir in Mehrzahl gewesen sind, wo du nicht weißt, ob du dann irgendwann mal was abbekommst. Also in der Situation selbst. Man beschreibt, okay, das ist eigentlich nur eine Schlägerei, aber du weißt nie, wenn du dich mit 3, 4, 5 Leuten in einem Club, die drauf sind und besoffen sind und womöglich noch bewaffnet sind, dann kann es schon sein, dass du dann liegen bleibst einfach, ja. Und das passiert ja nicht selten. Und das sind so Situationen im Nachhinein, wo ich sage, okay, die waren definitiv sehr, sehr, sehr riskant, weil du ja nie weißt am Ende. Weißt du, es ist jetzt nicht so was Spektakuläres wie so eine Autofahrt, sondern es ist dieses, okay, du gehst abends los.
Das ist ja der Grundzustand, genau.
Genau, du gehst abends los, feierst, aber wenn es irgendwie komisch wird, dann geht es sofort los. Und ich war immer, 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 immer vorne mit dabei.
Und da kann ja echt auch
kann alles passieren.
Viel passieren. Das bringt mich aber trotzdem wieder zu der Frage, Rafa, ja. Du sagst, du warst mit jedem cool, aber mit irgendjemandem musst du dich ja gekloppt haben. Also du scheinst ja auch Gegner gehabt zu haben, oder? Also, irgendwo waren die her? Wer war? Also, du sollst jetzt keine Namen nennen, aber
nein.
Die Situation entstanden.
Oder? Ich sag dir ehrlich, die meisten
kommen von außerhalb.
Ganzen Trottel. Kommen nach Frankfurt, machen einen auf, wie heißt dieser Idiot, dieser Crocodile Hunter und meinen, okay, ha, guck mal, hier das Krokodil und hier der Tiger und hier und dann werden die aber gebissen. Weiß ich meine.
Das heißt, das war gar nichts Frankfurt-internes mit den Leuten, denen du Stress hattest, sondern eher so von wegen, komm hier nicht nach Frankfurt, mach einen Dicken.
Ganz genau. Also das hätte ich nie gesagt, aber das sind dann wie heute. Dann schnappen sich die Leute aus dem Main-Kinzig-Kreis und Hanau, schnappen sich dann ein Auto zu viert. Komm, wir fahren nach Frankfurt am Wochenende und wollen was erleben. Aber dann kommst du halt an so einen Typen auch manchmal dran, weißt du? Dann erleben sie auch was.
Liebe Grüße an alle Junggesellenabschiede.
Ja. Ja. Also wie gesagt, es gibt so viele Stories. Also mein Kumpel, ich habe ja von den zwei Stadtteilen gesprochen. Und jeder, der das jetzt hört und sieht, weiß ganz genau, wen ich meine, der aus Frankfurt kommt. Mein Bruder aus Sossenheim und mein Bruder vom Frankfurter Berg. Wir sind von Gott in derselben Charge produziert worden. Wir sind original gleich. Wir sind original gleich. Ja? Wir sind nicht immer im selben Alter. Und mit meinem Kumpel aus Sossenheim, da hatte ich auch mit dem Kampfsport richtig angefangen damals. Da sind wir mal feiern gegangen, da waren wir so zu fünf, zu sechst. Und der ist auch einer. Der ist einer immer alleine. Der hat seine Jungs, aber eigentlich ist er immer ein Einzelkämpfer gewesen. Und da waren wir im Präsidium. Und da ging es dann los. Und da hatten wir nicht nur drei Gegner, sondern 30. Ich habe dann irgendwann mit zerrissener Hose vor 20 Menschen gestanden und habe gesagt, okay, jetzt geht, let's go, let's go. Und die haben irgendwie nicht so gebockt gehabt, weil ich war zu entschlossen und mein Kumpel auch. Wir sind zu entschlossen, wenn wir sowas machen. Wenn du merkst, dass jemand entschlossen ist, also man merkt es, ja. Und dann habe ich da gestanden und er und ein paar andere Kollegen haben sich dann da hinten hinter mir mit ein paar Jungs gekufft. Aber dann war dann auch schnell mal ein Discoabend zu Ende für alle, weil wir halt einfach Vollgas gegeben haben. Und wir sind Kampfsportler gewesen auch, also wir wussten schon, was wir tun. Ja.
Das heißt, so dieses Extreme, was sich schon ziemlich früh angedeutet hat, hat sich jetzt einfach weitergezogen und hat jetzt einfach quasi... Ja, die Orte gewechselt.
Und ich habe es ausgelebt.
Früher waren es Holzbagger, jetzt sind es halt Schlägereien vor dem Präsidium. Aber genau. Die Gewalt und die Wut haben dich weiter begleitet. Hat das irgendwann mitbekommen?
Alle.
Also, ja, aber quasi familiärerseits.
Nein,
also,
nein.
Was hat deine Mom gedacht, was du machst?
Die wusste das nicht.
Ja, was das hat sie so gedacht, was du so machst? Auch der geht ganz gern feiern. Das
ja, ist genau so. Lausbub. Genau
und
so.
Und dann der
genau
Lausbub so. Stand dann in zerrissener Hose, oberkörperfrei im
Club. Blut und da. Ja. Zum Thema Bagger habe ich auch noch eine kleine Story, auch wieder komplett geistesgestört, aber witzig. Ja. Da war ich mit meinem besten Freund.
Es beschreibt diesen ganzen Podcast hier ein bisschen, ich schreibe das auch mal auf.
Ja, das ist mein bester, mein längster Freund und mittlerweile will ich auch sogar sagen bester Freund, weil er mein ganzes Leben irgendwo immer da, immer präsent war.
Den ich auch kenne.
Ja, okay. Und da waren wir mal feiern. Kennst du noch das O25?
Selbstverständlich, so. Im Ostpark, liebe Grüße.
Genau. Da haben wir da gefeiert.
Ja.
Ey, nach dem Club sind wir rausgegangen und ich hatte nichts Besseres zu tun, als einen scheiß Bagger kurz zu schließen. Welcome to my life. Ich habe eine Baumaschine geklaut und bin
da. Baggerschleife.
Ja, die schließt sich jetzt.
Die schließt sich jetzt. Erzähl mal trotzdem kurz, wie, also falls ich das jetzt auch mal vorhaben würde, du.
Frag mich bitte jetzt nicht, warum.
Du weißt, wie man einen Bagger kurz schließt. Du gehst abends mit deinem besten Kumpel feiern und sagst, ja, da steht ein Bagger.
Ich hab den gesehen.
Hast ihn gesehen und hast gedacht, da gehe ich jetzt drauf.
Ja, genau.
Und dann hast du wenigstens geholfen bei der Arbeit, die dieser Bagger sonst zu tun hat.
Nein, also, ich habe die Tür aufgemacht, habe irgendwelche Drähte zerrissen und dann habe ich dieses Ding angemacht. Aber dann auch wieder ausgemacht. Ich wollte nur wissen, ob ich es kann.
Also hast du mit dem Bagger was gearbeitet?
Nee. Ich habe nichts geschaufelt. Nee. Aber das meine ich. Weißt du, wenn wir können jetzt ewig auf der Gewaltspirale weiter rumreiten. Nee, aber solche Extremsituationen sind dann halt in Anführungsstrichen auch witzig, wenn dann irgendein Holzkopf darauf kommt, einen scheiß Bagger kurz zu schließen. Nach dem Feiern.
Mein Hauptthema bei dir ist auch gar nicht die Gewalt. Klar, die zieht sich so ein bisschen durch, aber es sind diese Extremen in allem, was du tust.
Bis heute.
Genau, und das wollte ich ja sagen. Ich kenne dich ja jetzt schon länger und wir haben uns ja jetzt wieder tatsächlich längeren Zeitraum lang auch wieder angenähert, in Anführungszeichen, beziehungsweise haben wieder engeren Kontakt. Und das ist ja was sich von Tag 1 an durch dein Leben zieht. Und diese Extreme und Gewalt ist vielleicht eins davon.
Eins davon, genau.
Wir sind ja gerne hier bei Flipcharts.
Ja.
Gangster Boss ist das Extrem und die Gewalt ist vielleicht seine rechte Hand so ein bisschen. Und dann hast du aber noch andere Dinge wie
Gangster Boss war ich nie.
Du hast ja einen Humor, du hast ja diese Kreativität auch in dem Bullshit, den du machst.
Und dann Gigolo, hast du halt die Deutsch, Gewalt, dann hast du
Frauen,
ja.
Feierei. Also du bist ja tatsächlich ein extremer Typ. Und irgendwie kann ich relaten, so dass ich an gewissen Stellen sogar Angst habe, hier Fragen zu verpassen, weil die sind für mich klar.
Ja.
Also wenn du mir jetzt erzählst, ich habe einen Bagger kurz geschlossen. Das, was ich denke, Bruder, ist ja eine lustige Story.
Ja, ist es auch.
Ein normaler Typ würde wahrscheinlich sagen, das macht man nicht. Der würde wahrscheinlich recht haben.
Ja, der hat auch recht. Aber ich muss doch wissen, ob das funktioniert mit dem Bagger. Das muss man ausprobieren.
Story, das ist für mich so ein bisschen der Abschluss dieser Folge, weil das ist so das, was mir am krassesten hier im Gedächtnis geblieben ist. Diese Story, dass du 5 Leute überfahren wolltest, ist ja richtig krass, wenn man jetzt mal von der Situation einen Schritt zurückgeht.
Ja, ja. Du hast einen Irren nachts um 12:30.
Ja, im Endeffekt bist du ja an dem Abend wahnsinnig geworden.
Ja, total wahnsinnig.
Total wahnsinnig geworden und hättest auch, wenn du Pech gehabt hättest, quasi aufwachen können, da schon im Gefängnis.
Ja, ja.
Mit dem Vorwurf, dass du eventuell 4 Leute verletzt und einen Druck gefahren hast.
Genau. Genau. Also es hat nichts mehr mit witzig sein zu tun. Nee. Auch nichts mit Entertainment hier oder sonst irgendwas.
Das ist serious shit.
100.000%. Serious
shit, aber am nächsten Tag bist du nicht aufgewacht und hast gedacht, scheiße, das hätte passieren können.
Sondern nö.
Das war einfach...
Das ist passiert. Heißt,
um das zu verstehen, bist du in den Momenten einfach, das ist quasi dein Modus und du hast gar keine Kapazitäten zu reflektieren, zu sagen, ach du Scheiße, das hätte schief gehen können.
Ja.
Sondern hast dich, statt das zu reflektieren, wahrscheinlich eher in die nächste Scheiße
gegangen. Ich bin gesegneter Mann. Ich habe so einen großen Schutzengel. Glaub mir. Ohne Scheiß.
Sichtlich.
Ja, weil ich bin schon durch Sachen in meinem Leben durchgegangen und öfter, also oftmals, wo man wirklich sagt, okay, irgendwann muss es doch knallen. Irgendwann muss doch, abgesehen jetzt von Gefängnis oder sowas, irgendwann muss doch genau das passieren. Dass jemand mal liegen bleibt oder ja, so das Schlimmste, so weißt du. Und ich bin wirklich bis heute dankbar. Ohne Scheiß. Dankbar dafür, dass ich mit 28 blauen Augen vorbeigekommen bin, mit ein paar gebrochenen Knochen, mit Verletzungen auf meiner Seite und auf der gegenüberliegenden Seite. Nur ist es nie so weit gekommen, dass man hätte sagen müssen, okay, wir machen jetzt die Tür für lange zu. Zum Glück. Also ich habe 1000 Chancen in meinem Leben bekommen. Muss ich einfach so sagen. Ja.
Es sind schon krasse Sachen.
Also nochmal, solche Sachen sind nur passiert. Nur.
Ja, ich hab auch das Gefühl, dass das ein kleiner Auszug aus all den Dingen ist, die so passiert sind. Aber das Überthema Nachtleben ist ja zumindest jetzt mal angerissen, weil, du hast es vorhin auch in deiner Autostory gesagt, und das war jetzt noch nicht das Krasse und das war jetzt noch nicht das Krasse. Ich glaube, das gilt auch für diese Folge, weil das war, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg
in den Abend,
in alle Dinge, die da noch passieren. Und ein Aspekt, den du auch am Rande immer wieder erwähnt hast, ist jetzt auch mein Teaser für die nächste Folge, und zwar Folge 5. Da soll es ein bisschen um die Musik gehen und auch um berühmte Musiker, die dir im Laufe der Zeit so ein bisschen begegnet sind. Ja. Und vielleicht auch ein Ventil war neben denen, die wir vorhin aufgezählt haben, um diese ganzen Dinge vielleicht so ein bisschen zu verarbeiten. Das war ja auch ein Punkt, wo ich dich kennengelernt habe, durch dieses Musikvideo, wo auch viele bekannte Gesichter zu sehen sind, die ich auch kenne. Und durch den Song, den wir im Intro ja so ein bisschen immer wieder hören. Deswegen soll es in der nächsten Folge um die Musik gehen. Ob ich dich dazu bringe, in der Kehl ist am 14.11. bei unserer Live-Show auch ein bisschen Musik zu spielen, müssen wir nochmal schauen, ob ich dich da jetzt im Laufe der ersten Staffel davon überzeugen kann. Aber um diese erste Staffel geht's in der Kehl am 14.11.
Ja.
Verurteilt, Veteranen werden die Location kennen. Du warst auch schon mit mir auf der Bühne, als wir deinen Fall bei Verurteilt gemacht haben. Hast uns auch so ein paar Takte zu deinem Gerichtsprozess gesagt und alle möglichen Dinge. Deswegen kommt in die Kies am 14.11., abonniert uns, lasst mal positive Bewertungen da. Das hilft uns, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen, um diese Sache hier ein bisschen zu verbreiten. Tell your friends, wenn ihr das alles hier sehen wollt, wie wir beide so reagieren, wie viel Wasser ich hier während so einer Folge trinke, geht zu YouTube. Ansonsten traue ich euch zu, dass ihr diesen Podcast finden werdet, weil ihr habt ihn ja hier schon gefunden und könnt ihn hören, wo ihr wollt. Es gibt es, glaube ich, überall. Spotify, YouTube, dies, das, Ananas. Rafa, vielen Dank für deine Offenheit.
Ich danke dir.
Dass du uns so ein bisschen mit auf deine Reise nimmst, und ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich sage, das war jetzt maximal die offene Autotür, da kommen noch ein paar Sachen.
Ich sag mal so, das war das Warm-up vom Warm-up.
Und ich weiß, was das in seinen Trainings bedeutet, deswegen...
Ja.
Pack die Handeln aus da draußen. Wang, wang. Puff, puff. Boom.
Sie hörten Banditen müssen schlafen. Eine Produktion der Lifeframe Podcast Studios. Produzent und Redakteur Oliver Rasch. Bild, Ton und Schnitt Nikolai Wilfling. Die erste Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.